Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einem Spezialstream, in dem ich anlässlich des einjährigen tragischen Jubiläums des Ukraine-Krieges mit euch gemeinsam die Schrift von Karl Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, ein langer Titel, durchgehen werde. Denn ich habe mir gedacht, was kann man tun nach diesem einjährigen Jubiläum? Man kann natürlich zusammenfassen die wichtigsten Bilder, die größten Schlachten, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf das Weltgeschehen. Letzteres mache ich vielleicht noch, aber es gibt schon sehr viele Leute, die auf YouTube und anderen Plattformen das sehr gut tun. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich ein bisschen mithelfen und vielleicht auch ein bisschen euch einen Erkenntnisvorsprung und Vorteil bringen, wenn ich auf ein wichtiges theoretisches Werk eines extrem wichtigen Staatsrechtlers eingehe, nämlich Karl Schmitt, der meiner Meinung nach Dinge formuliert hat in diesem Buch, die uns helfen können, den Ukraine-Krieg besser zu verstehen und ihn besser einzuordnen. Und heute, Sonntagabend, ich habe es bereits angekündigt, in einem kleinen Video und zahlreichen Postings, geht es ans Eingemachte und wir gehen in dieses Buch. Ich biete euch jetzt in der nächsten Stunde einen Überblick über diesen Text mit zahlreichen Zitaten, Bildern, um das Ganze zu untermalen. Ihr werdet nachher verstehen, warum Karl Schmitt ein Fan der Monroe-Doktrin war, inwiefern er den Staatenbegriff überwinden wollte, aber nicht hinter ihn zurückfallen wollte und warum er das Völkerrecht als liberal-individualistisch kritisiert hat. Und wir werden immer wieder Querverweise zum Ukraine-Krieg schlagen können. Wir fangen auch gleich an und danach gibt es eine Fragerunde für Unterstützer auf MS Live Plus und ebenfalls alle Folien, die ihr seht, das gesamte PDF, das wird auch direkt nachher in die Unterstützergruppe geladen, sodass ihr die Zitate nachlesen könnt, sie copy-pasten könnt und dann auch eine kleine Zusammenfassung des Buches halt in Form dieser Folien habt. Wir fangen auch gleich an. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Heute mit dem Mini-Lesekreis und Crashkurs zu Karl Schmitts völkerrechtlicher Großraumordnung. Genau um das geht es nämlich immer wieder im Ukraine-Krieg. Man spricht von der Interessenssphäre Russland, vom Einflussbereich Russlands, den die Ukraine verletzt hätte, indem sie Teil der NATO werden will. Und genau dafür darüber macht sich Karl Schmitt auch theoretisch Gedanken. Wir fangen auch gleich an. Wir werden jetzt einfach, ich halte mich auch an die Chronologie des Buches, ein bisschen durch das Buch gehen. Zuerst beschäftigt sich Karl Schmitt in einem Kapitel mit der amerikanischen Monroe-Doktrin als ein Beispiel für eine völkerrechtliche Großraumordnung. Das ist natürlich geschickt von ihm gemacht, weil er damit auch den Amerikanern ein bisschen Honig ums Maul schmiert und sie positiv den Engländern gegenüberstellt. Werden wir später sehen, warum. Das Buch wurde auch 1939 zum ersten Mal geschrieben, also bevor man mit Amerika im Kriege lag. Danach gehen wir ein auf eine umfassende Kritik des Völkerrechts als Staatenrechts von Karl Schmitt und danach entwickelt er seinen Begriff des Großraums und des Reichs. Wir haben einiges vor uns heute. Am Schluss werde ich dann nochmal genauer Querverweise zum Ukraine-Krieg ziehen und mal schauen. Ich höre gerade, dass ich ein bisschen zu leise bin. Ich weiß nicht, ob ich das lauter stellen kann. Was ich meinte, ist mal schauen, wie weit wir kommen werden heute. Schreibt mir kurz bitte rein, ob es euch zu leise ist. Dann werde ich nämlich mein Mikro näher an den Mund führen. So, wir fangen an mit der Monroe-Doktrin, von der Karl Schmitt beginnt sein Buch. Zuerst ein paar biografische Daten zu Schmitt. Schmitt war ein Genie und Wunderkind, hat extrem früh sein rechtswissenschaftliches Studium beendet, wurde zu einem Rechtsphilosophen, gleichzeitig war auch ein Dujin und verkehrte in avantgardistischen Kreisen, hatte Kontakt zu Künstlern und er schwang sich dann auf zu einem der wichtigsten Rechtsgelehrten im Dritten Reich ist in diesem Buch vor allem auch einer der wichtigsten Theoretiker einer Großraumordnung, auf die sich später auch viele andere Menschen, die von Multipolarität träumen, beziehen und bezogen haben. Karl Schmitt stellt das Raumprinzip dem Legalismus gegenüber. Das Völkerrecht, sagt er, ist nicht neutral, sondern es ist das Instrument globaler maritimer Imperien. Und er versucht hier ein Rechtsprinzip für die Geopolitik zu finden. Er meint, dass natürliche Grenzen, also Flüsse, Berge etc. nicht immer funktionieren, ewig gewachsene Grenzen, Ordnungen, Strukturen auch nicht aufgrund der Veränderbarkeit. Er resoniert ein bisschen über die Idee eines demografischen Rechts, also des Rechtes eines Volkes auf Raum und Boden, wenn es eben viele Menschen hat. Kann man auch darüber debattieren, zum Beispiel, wenn ein kleines Volk traditionell ein riesiges Land geerbt hat, aber du hast dann daneben ein kleines Land, ein Miniland mit einem gigantisch großen Volk, ob du nicht auch sagen könntest, wir haben ein Recht darauf, unser Volk zu ernähren und auf einen größeren Raum. Karl Schmidt meint aber, das sei kein sinnvolles, langfristiges Rechtsprinzip und stattdessen stellt er die Monroe-Doktrin hier in der Grafik dargestellt als ein völkerrechtliches, gangbares völkerrechtliches Prinzip dar. Und wir gehen jetzt auf die Monroe-Doktrin näher ein. Die ist nämlich ganz wichtig und prägend für den gesamten Verlauf dieses Büchleins, das übrigens sehr klein ist, dass jeder sich auch für relativ günstiges Geld bestellen und lesen kann. Die Monroe-Doktrin ist nach Schmidt ein Rechtsgedanke eines völkerrechtlichen Großraumsprinzips, das zur Erörterung steht. Und die Monroe-Doktrin wurde am 2.12.1823 als Reaktion auf den Wiener Kongress von James Monroe in einer Rede mehr oder weniger erlassen, was sie genau ist, dazu kommen wir später, und definiert. Worum ging es da? Er sagte, es gibt zwei Einflusssphären, ein Gebot der Nichtintervention und der Nichtkolonisierung. In Amerika gab es ja Nord-Südamerika noch Kolonien und im Endeffekt sagt James Monroe, wir haben jetzt hier in Amerika ein System der Demokratie und der Aufklärung. Nach dem Scheitern Napoleons, nach dem Wiener Kongress, nach der Restauration Europas und der Unterdrückung der Versuche von neulichen Revolutionen in der Heiligen Allianz, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, gab es zwei Welten, die in Amerika der Aufklärung, der Demokratie und des Fortschritts und dann in Europa die der Monarchien und der alten Ordnung, die immerhin fast 100 Jahre gehalten hat, vom Wiener Kongress bis zum Ersten Weltkrieg mit gewissen Interferenzen. Und was die Monroe-Doktrin besagt hat, die Amerikaner erbitten sich und verbitten sich jegliche neue Kolonisierung in dem Bereich von Nord- und Südamerika. Und sollte eine Kolonie dort unabhängig werden wollen und gegen Europa aufstehen und sich erheben, dann wollen sie auch nicht haben, dass die Europäer sich dort einmischen. Sprich, damit war eigentlich der europäische Kolonialbesitz verfallen. Da gab es auch Quereien und die Europäer waren nicht begeistert davon. Aber Karl Schmidt sieht hier den Paradefall und das Paradebeispiel eines Großraums. Denn, ich zitiere, nicht mit Berufung auf den Status quo und auf Besitztitel, ja, dürften sich jetzt andere Leute einmischen in einem zum Selbstbewusstsein erwachten politischen Großraum. Sprich, legal und rechtlich war das nicht, denn rechtlich hatten die europäischen Fürsten noch Besitztitel und hätten auch alles Recht gehabt, dort ihren Besitz und ihre Interessen zu verteidigen. Aber das war den Amerikanern egal, weil sie ein Volk waren, das eine Idee hatte und diese Idee strahlte in einen Raum aus. Die Monroe-Doktrin ist kein völkerrechtliches Prinzip, sondern ein Grundsatz des amerikanischen Public Law, es ist ein Vorbehalt, sprich, die Amerikaner behalten sich einfach vor, und seitdem tun sie das auch, seit 1823, dass kein anderer sich in ihre Einflusssphäre einmischen darf. Das Ganze ist, wie Schmidt schreibt, einseitig in der Hand der Vereinigten Staaten und von der Zustimmung anderer Staaten soll es unabhängig bleiben. Daher wurde es auch niemals als ein völkerrechtliches Prinzip installiert. Und diese Monroe-Doktrin wird von Karl Schmidt auf eine intelligente Art und Weise nicht kritisiert, sondern sie wird gelobt und erfordert sie auch auf eine gewisse Art und Weise für Europa ein, eben im Jahr 1939, logischerweise aus deutscher Sicht. Die Geografie, sagt er, ist kein Rechtsprinzip, denn raumüberwindende Mächte sind zu groß. Also er sagt nicht, dass Völker jetzt in Geiselhaft ihrer Geografie sind. Aufgrund der modernen Technologie, Flugzeuge, Schiffe kann man den Raum überwinden. Das heißt, man kann nicht nur aus geografischen Räumen eine Großraumordnung entfalten. Es gibt für Schmidt weder raumlose politische Ideen noch ideenlose Räume oder Raumprinzipien. Ein Raum, eine Idee und ein Volk gehören für ihn zusammen. Und diese Trias können wir uns merken, die taucht häufig auf. Volk mit einer Idee, die in einen Raum ausstrahlt. Das ergibt für Karl Schmidt ein Reich. Ich zitiere, ein echtes Großraumprinzip mit der Verbindung von politisch erwachtem Volk, politischer Idee und politisch von dieser Idee beherrschten, fremde Interventionen ausschließenden Großraum. Also ein Großraum ist der Raum, in dem das Volk ausstrahlt mit seiner Idee und indem es andere Interventionen von anderen Mächten ausschließt. Und hier haben wir das Heilige Römische Reich, den Adler mit seinen Häuptern und Gliedern. Das ist eben auch ein Paradebeispiel eines derartigen Reichs in einem Großraum, das in diesen Großraum ausstrahlt. Dazu später mehr. Die Monroe-Doktrin ist übertragbar. Karl Schmidt schreibt davon, dass zum Beispiel die Australier mit ihrer White Australia Policy, hochinteressant, das mitzuverfolgen, in Australien gab es eine explizite und radikale Politik, dass Australien, der ich zitiere, weißen Rasse gehöre und dass keine Orientalen einwandern dürfen. Die hielt sehr, sehr lange, bis sie dann von den üblichen linksliberalen Verdächtigen abgeschafft wurde. Genau wie in Amerika die Einwanderungsregelungen im Hart-Seller-Act abgeschafft wurden, die demografischen. Karl Schmidt schreibt, dass Australien ja auch eine Art des weißen Monroe-Doktrins erlassen hat und bringt andere Beispiele aus der Geografie und Geopolitik, wo es ähnliche Vorbehalte gibt. Der Gedanke der völkerrechtlichen Unzulässigkeit von Interventionen raumfremder Mächte in einem von einem Ordnungsprinzip beherrschten Großraum, das ist für ihn die Monroe-Doktrin und die ist auf andere Räume, andere Situationen und Freund-Feind-Gruppierungen übertragbar. Allerdings kam es zu einer Verfälschung der Monroe-Doktrin und damit sind wir bald auch am Ende diesen kurzen Betrachtung der Monroe-Doktrin. Aus einer defensiven Abwehr der Interventionen raumfremder Mächte wurde sie zu einem aggressiven, imperialistisch gedeuteten Ausdehnungsgrundsatz. Amerika verließ damit das kontinentale Raumprinzip und verbindet sich mit dem Universalismus des britischen Weltreichs, das bei Karl Schmidt ganz, ganz schlecht wegkommt und das er sehr stark kritisiert. Wir sehen gleich warum. Und das war im Jahr 1917, als Wilson die Monroe-Doktrin als eine Weltdoktrin vorschlug, ich zitiere Schmidt, eine imperialistische unter humanitären Vorwänden alles sich einmischende sozusagen paninterventionistische Weltideologie sollte die Monroe-Lehre umgedeutet werden, also einen konkreten geografischen, geschichtlich bestimmten Großraumgedanken in ein allgemeines, universalistisch gedachtes Weltprinzip. Imperialistisch unter humanitären Vorwänden alles sich einmischende paninterventionistische Weltideologie, die für die ganze Erde gelten soll und Ubiquität beansprucht. Und darin sieht Karl Schmidt ein Bündnis der Politik der Vereinigten Staaten, die sich vom Heimatboden abwendet und mit dem Welt- und Menschheitsimperialismus des britischen Imperiums ein Bündnis eingeht. Das ist sehr interessant für uns, denn es zeigt uns auch das Doppelantlitz der Vereinigten Staaten von Amerika und dass es auch zwei mögliche Amerikas gibt. Das hat ja auch Dugin immer wieder in Bezug auf Trump gesagt und ein Amerika, das isolationistisch wird, das sich auf den Boden und auf sein Zentrum, sein Zentralamerika, die Flyover States, die rurale, ländliche, von Kontinentaleuropäern wie Deutschen, Polen, Skandinaviern geprägte Landwirtschaftskultur besinnt. Das gibt es in Amerika viel stärker als in England. In Amerika, das sich darauf besinne, könnte tatsächlich abkehren von diesem universalistischen, globalistischen Weg. Allerdings dürften hier wahrscheinlich bereits zahlreiche Weichen und Abzweigungen verpasst worden sein, ob man auf einen anderen Weg zurückkommen kann. Das ist fraglich. Eine kurze Frage in die Runde von mir. Bitte sagt mir, ob es passt vom Ton und vom Bild her. Ich freue mich über Zuseher auf Getter, auf Odyssee und auf die Live. Ihr könnt mir gerne auf Odyssee Superchats schicken. Ich werde am Ende die dann vorlesen und beantworten, wenn ihr Fragen habt. Es gibt nachher eine Frage- und Antwortrunde auf MS Live Plus. Und ich werde euch gleich den Link in alle Chats posten, denn damit ermöglicht ihr mir, diese Arbeit fortzusetzen und mich auch häufiger tiefer in Dinge einzulesen und sie euch dann gut und ja leicht zu konsumieren, zu präsentieren. Pardon, kurze Pause, ich muss jetzt. Aber kein Redaktionsteam hier, sondern mache alles, es ist alles handgepostet. Insofern geht es gleich weiter. Könnt euch inzwischen mal das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ein bisschen verinnerlichen und vor Augen führen. So. Was ihr seht übrigens, das ist ein Anti-Monroe-Doktrin-Poster eigentlich. Wake up America, Civilization calls every man, woman and child. Also dass Amerika sich einmischen sollte. Das wurde auch von vielen Amerikanern, die diesen Isolationismus kritisiert haben, gefordert. Warum kritisiert Karl Schmidt nun England so stark? England ist ein universalistisches Imperium. Und zwar anders als die Amerikaner, die einen Raum mit einer Idee kontrollieren und von Interventionen abschotten wollten, die aber klar gesagt haben bei der Monroe-Doktrin, dass es zwei Sphären gibt und dass sie selber auch nicht intervenieren werden in Europa und dort keine Revolutionen, keine aufklärerischen Ideen verbreiten werden und respektieren, dass Europa eine feudale und monarchische Ordnung hat. Im Unterschied dazu haben die Engländer einen Streubesitz. Karl Schmidt schreibt, eine auf den fernsten Kontinente Europa, Amerika, Asien, Afrika, Australien verstreute, räumlich nicht zusammenhängende politische Verbindung von Streubesitz. Und diese geografisch zusammenhanglosen, über die Erde verstreuten Gebiete bilden ein Weltreich. Das tendiert nach Schmidt notwendig zum Universalismus, denn es gibt keine andere moralische Begründung, überall zu intervenieren, überall da zu sein und sich überall einzumischen, als das Interesse der Menschheit. Da fällt einem natürlich das berühmte Diktum von Karl Schmidt ein, wer Menschheit sagt, will betrügen. Ja, und tatsächlich, wenn du einen bestimmten Großraum für dich als deinen eigenen definierst, dann impliziert das in der Regel auch, dass du akzeptierst, dass andere auch ihre Großräume haben und du dich da auch nicht einmischst. Wenn du aber durch einen Streubesitz überall bist auf der Welt und dich überall irgendwie einmischen möchtest, dann musst du irgendwie diese Einmischungen rechtfertigen. Und Karl Schmidt erkennt damals schon sehr wach, dass diese Form der Pan-Einmischung, der Überall-Einmischung nur mit universalistischen Begründungen und nicht mit konkreten, verorteten ethischen Begründungen möglich ist. Also versteht den Unterschied, wenn ich sage, ja, ich will mein Haus beschützen, meine Familie beschützen, ich achte aber auch andere, dann habe ich eine konkrete Moral, die auch fähig ist, andere zu akzeptieren. Wenn ich aber überall zugleich tätig bin, mich überall einmische, brauche ich universalistische, abstrakte Prinzipien. Und die Sicherheit der Verkehrswege, das ist die englische Monroe-Doktrin, stellte also der echten Monroe-Doktrin gegenüber. Statt in Räumen denkt England in Straßen und Verkehrswegen. Also es gibt kein konkretes Ordnungsdenken und dieser englische Streubesitz ist auf dieser Karte sehr schön dargestellt, the highways of the empire, und da werden quasi diese englischen Besitzungen plus die wichtigen Handels- und Verkehrsstraßen dargestellt mit den entscheidenden Meeresengen, die Englands kontrollieren möchte, und die Engländer haben auch immer wieder versucht in diversen Verhandlungen, Karl Schmidt zeichnet das minutiös nach, für sich Sonderrechte über die Freiheit der Meere und die Kontrolle gewisser Seestraßen herauszuschlagen. Und das amerikanisch-kontinentale Raumdenken stellt er damit dem britisch-imperialistischen Straßen- und Wegedenken gegenüber. Und der Schutz von Raum auf der einen Seite wird auf der anderen Seite bei den Engländern zu einer Sicherung von Interessen überall auf der Welt. Und die Sprache von der Internationalisierung und Neutralisierung der Meeresengen und Kanäle, die Freiheit der Meere, ist, wie Karl Schmidt richtig erkennt, eine pure Heuchelei. Die Engländer sagen, Freiheit des Handels, Öffnung aller Häfen, man kennt die Opiumkriege gegen China, Freiheit aller Passagen, niemand darf eine Passage sperren, die muss für den Schiffverkehr frei bleiben, aber diese Freiheit der Meere ist natürlich die totale Freiheit für die überlegene englische Navy. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Karl Schmidt schreibt völlig klar und hellsichtig, Freiheit der Dardanellen bedeutet ungehinderte Benutzung dieser Meerengen durch englische Kriegsschiffe, um in Russland im Schwarzen Meer angreifen zu können, Krimkrieg. Immer ist hinter der freiheitlich-humanitär allgemeinen Fassung der eigentümliche Zusammenhang erkennbar. Man kann Meeresengen auch kontrollieren und letztlich dominieren, indem man jeden durchlässt. Also man kann eine Zeit lang diese Meeresenge, Suezkanal, Dardanellen, Straße von Malakka, Hormuz, kontrollieren und jeden durchlassen. Wenn man sich dann aber plötzlich schlagartig zurückzieht, dann fällt das ins Chaos, im Machtvakuum, und man hat dann die Möglichkeit, diese Straße jederzeit zu schließen, indem man sich zurückzieht. Oder, und das machen heute die Herren der Ströme und die Herren der Meere und der Handelswege, auch selektiv Einzelne dann davon ausschließen, indem man eine Sanktionspolitik betreibt. Und das ist auch ganz entscheidend. Es geht um Kontrolle, um Macht und nicht um Moral und Ethik. Hier seht ihr blau die wichtigen Handelsstraßen und Seestraßen und auch Meeresengen, ja, also hier Panama, dann, ich werde, muss meine Maus aufs Bild holen, Panama, Gibraltar, Suezkanal, Hormuz, Malakka, ja, da die Dardanellen, überall hatten die Engländer ihren Besitz und ihre Kontrolle eingerichtet, und die Amerikaner haben vieles davon übernommen. So beschreibt das Schmidt. Er zitiert auch Mussolini. Mussolini hatte die Mare Nostrum-Doktrin, die ziemlich gescheitert ist. Und da sieht Schmidt eben verdeutlicht, dass den Unterschied zwischen Raum und Wegedenken. Mussolini sagte in einer Rede am 1. November 1936, dass ein tiefer Gegensatz bestünde darin, weil das Mittelmeer wäre für England nur eine Straße von vielen Straßen, eine Abkürzungsstraße und ein Kanal, während es für Italien den Lebensraum bedeuten würde. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Straßendenken und dem Raumdenken. Und es ist klar verständlich, dass Karl Schmidt das Straßendenken der Engländer nicht besonders schätzt. Und die Engländer mit ihrem Streubesitz, mit ihrem Krämer-Weltreich, ihrem universalistischen, automatisch als ein gegnerisches, ja feindliches Prinzip anerkennen muss. Wir kommen nun zu einem weiteren wichtigen Punkt des Vortrags, der uns auch zum Reichsbegriff hinführen wird, Karl Schmidts Kritik am liberalen Minderheitenschutz. Er stellt das Volksgruppenrecht, das aus dem Volk herkommt, einem individualistisch-liberal konstruierten Minderheitenschutz gegenüber. Er sagt, der Begriff der Minderheit ist völlig abstrakt gefasst und unter dem Begriff von Minderheitenrecht und Minderheitenschutz werden viele vollkommen widersprüchliche und auch unterschiedliche Probleme von Fragen der Autonomie und Wiedervereinigung etc. zusammengefasst. Er meint also, der Begriff sei leer, zu allgemein, würde keine Anwendung finden. Außerdem spricht er davon, dass ein liberaler Individualismus und ein übervölkischer Universalismus als zwei Pole versuchen, die konkreten Staaten und die Großräume aufzusprengen. Sprich, auf der einen Ebene haben wir die Weltmacht und auf der anderen Ebene haben wir Minderheiten verstanden als Individuen oder Individuen, weil sie zu Minderheiten gehören. Und im Namen dann bestimmter Minderheiten, bestimmter einzelner Individuen wird dann interveniert von Seiten der Großmächte, der maritimen Großmächte und dann natürlich auch immer dann selektiv, wenn diese Minderheiten gerade in einer Region leben, in der man intervenieren möchte, in der man einen Regime-Change durchführen möchte. Zum Beispiel die Minderheit der Basken, der Kurden, der Iren gegenüber den Engländern waren den Amerikanern und den Engländern immer ziemlich egal, außer sie brauchen das zufällig mal, um zum Beispiel die Türkei zu destabilisieren. Da gibt es große Kampagnen und plötzlich interessiert man sich für die Rechte dieser Minderheit, ähnlich in der Ukraine. Und Karl Schmidt erkennt dahinter wieder einen universalistischen Vorschub und dahinter eiskalte, brutale Machtpolitik. Ebenfalls lehnt er ab alle Assimilisierungs-, Absorbierungs- und Schmelztiegel-Ideale. Wie er Multi-Ethnizität und Reichsgedanken vereinen möchte, werden wir später sehen. Dagegen stellt er das Reich als eine führende von tragenden Mächten, deren politische Ideen einen bestimmten Großraum ausstrahlt und die für diesen Großraum die Intervention fremdräumiger Mächte grundsätzlich ausschließen. Also Reiche sind führende, tragende Mächte mit einer politischen Idee, die einen Großraum ausstrahlt und die für den Großraum die Intervention fremder Mächte ausschließen. Es ist ein Sachverhalt der Verbindung von Großraum, Volk und politischer Idee. Also Reich ist für ihn auch kein abstrakter Begriff. Reich ist nicht dasselbe wie Großraum, Block, Zivilisation, sondern ist ein Sachverhalt, ein konkreter geschichtliche Gestalt, eine Verbindung eines Großraums, eines Volks und seiner politischen Idee. Das Reich ist auch nicht selber sein Großraum. Als Beispiel kann man bringen die Vereinigten Staaten von Amerika und Panama. Ja, die Amerikaner kontrollieren Panama hundertprozentig, aber Panama ist nicht amerikanisches Staatsgebiet. Also das Reich selber hat einen Staatsbereich, aber dann strahlt es in einen größeren Raum aus. Schmidt geht davon aus, dass es ein abgrenzbares Nebeneinander auf einer sinnvoll eingeteilten Erde geben kann und wenn der Grundsatz der Nichtintervention anerkannt wird und ausgefochten wird, dass das dann zu einer ordnenden Wirkung führt in verschiedenen Großräumen. Wir werden später darauf eingehen und uns auch ein paar mögliche Skizzen und Konzeptionen dazu anschauen. Das sinnvolle Einteilen der Erde ist nicht Globalismus, denn Schmidt geht nicht von einem Weltstaat aus, sondern was er denkt, ist genau das Gegenteil eines Weltstaats. Er geht von einer gegenseitigen Anerkennung von Großräumen und Einflusssphären aus und einem Interventionsverbot für raumfremde Mächte, sprich, wie das in der Monroe-Doktrin angedacht war, dass die Amerikaner sich nicht einmischen in Europa und dort nicht versuchen, revolutionäre Ideen zu verbreiten oder wenn es eine Revolution gibt, die zu unterstützen, selbst wenn sie amerikanische Prinzipien vertritt. Dafür haben die Amerikaner verlangt, dass die Europäer ihren koloniale Bestrebungen in Amerika aufgeben. Das Reich stellt Schmidt auch dem Imperium gegenüber. Das Imperium ist für ihn, ich zitiere, universalistisches, Welt- und Menschheit umfassendes, also übervölkisches Gebilde und meistens Hand in Hand mit Assimilisierungs- und Schmelztiegelideen. Das Deutsche Reich hingegen, sagt er, ist wesentlich volkhaft bestimmt und es steht für eine nicht universalistische rechtliche Ordnung auf Grundlage der Achtung jedes Volkstums. ein folghaft aufgefasster, alles folgliche Leben achtender Reichsbegriff. Und dieser Reichsbegriff, sagt er damals noch, sei auch vom Makel frei, diesen Makel, den das englische Imperium und Empire durch seinen Kolonialismus habe. Das hat sich natürlich geändert und auch diese ganzen Worte und Ideen von Schmidt klingen natürlich sehr schön, aber die Realität des Dritten Reichs und seiner Achtung von anderen Völkern und Kulturen spottet natürlich diesen Worten von Carl Schmitt. Aber es geht ja auch nicht um die historische Realität, sondern um die konkrete Idee und die Vision, die er vertritt. Seine Vision war die, dass in der Mitte Europas zwischen dem Universalismus der Mächte der Liberaldemokraten, des völkerassimilierenden Westens und dem Universalismus des bolschewistisch-weltrevolutionären Ostens nach beiden Fronten die Heiligkeit einer nicht-universalistischen, volkhaften, völkerachtenden Lebensordnung zu verteidigen sei. Mit keinem Funken, keinem Wort gibt es einen Gedanken eines germanischen, pangermanischen Chauvinismus. Schmidt schreibt auch klar, dass die Deutschen die Polen nicht loswerden würden und umgekehrt und dass man irgendwie zusammenleben muss. Und er sagt, die Aufgabe eines Reiches ist es gerade, völkerachtend zu sein und dass die Identität, er sagt Volkstum, wir können sagen ethnokulturelle Identität und die Freiheit aller Völker, die in diesem Großraum leben, zu verteidigen gegen Ideen der Vereinheitlichung, der Zerstörung, der Assimilierung und des Universalismus. Das ist natürlich radikal entfernt von der tatsächlich auch national-universalistischen und chauvinistischen Strömung, die dann geschichtsmächtig geworden ist im real existierenden Nationalsozialismus. Das ist aber nicht Thema des Vortrags. Mir geht es hier ausschließlich um diese Konzeption, die Carl Schmitt hier vorstellt und die er entgegenstellt dem Völkerrecht als Staatenrecht. Und jetzt kommen wir auch zum entscheidenden Punkt. Es gibt einen Pluralismus der Reiche, das will ich auch nur kurz noch streifen. Hier seht ihr eine Großraumordnung, wie Dugin sie sich vorstellt. Das Reich ist, wie ich gesagt habe, ein konkreter Sachverhalt der Verbindung von Großraum, Volk und politischer Idee, dass es verschiedene Völker gibt, verschiedene Großräume und auch verschiedene politische Ideen. Gibt es auch eine Pluralität von Reichen. Und ein Reich ist nicht abstrakt, ein Raum- und Machtkomplex, Commonwealth, Gemeinwesen, sondern jedes Reich ist ein ganz konkreter, geschichtlich gewachsener, einzigartiger Zusammenhang. Und der Pluralismus vieler Reiche wird von Schmidt auch etymologisch dargestellt mit dem Reich der Pflanzen, des Lichtes, der Tiere, die auch nebeneinander und auch miteinander kommunizierend existieren, ohne sich gegenseitig zu verneinen. Hier seht ihr auch die Räume, die Dugin sich vorstellen kann, der russisch-eurasische Großraum, der europäische Großraum, der nordamerikanische Großraum, der zentralamerikanische Großraum. Also das ist nicht mehr so ganz im Monroe-Doktrin gedacht. Und hier seht ihr auch eine andere Karte, das ist jetzt nicht von Dugin, sondern so eine allgemeine Einteilung von Einflusssphären. Ja, hier gibt es halt die westliche Einflusssphäre, zu der auch wir gehören, das Insassen des Westens und dann die russische, chinesische etc. Das Völkerrecht, wie Carl Schmitt es kritisiert, war vor allem eine Legitimierung des Status quo und eine Waffe Englands. Also das außenpolitische Interesse des Britischen Reiches war ein Gleichgewicht aller Staaten. Alle Staaten sollten möglichst gleich schwach und kleinteilig sein. Es sollten keine regionalen Hegemonien entstehen auf dem Kontinent. Und dafür haben die Engländer mit einer sehr geschickten Balancepolitik immer die Macht finanziell unterstützt, militärisch unterstützt, die unterlegen war und vor allem auch durch Handel unterstützt und die anderen vom Handel mit Blockaden ausgeschlossen. Ich habe ja nicht umsonst ein Bild des 30-jährigen Krieges eingebracht. Deutschland war auch sehr lange ein Spielball und ein Spielfeld, ein Schachbrett für umgebende Imperien. Und ein Völkerrecht, damit es funktionieren kann, braucht starke, neutrale Staaten, die es umsetzen können. Also wenn dann zwei Staaten gegeneinander kämpfen, wenn es ein Schiedsgericht geben soll, das dann die vor Gericht zieht und vermittelt, dann kann es nicht sein, dass diese Richterstaaten selber auch Interesse im Konflikt haben. Und Carl Schmitt erkennt daher auch die Problematik eines solchen Völkerrechts, also wo dann auf einer objektiv abstrakten Ebene gesagt wird, der hat Recht, der hat Unrecht. Wie soll zum Beispiel jetzt im Russland, im Ukraine-Konflikt ein Staat wie Amerika, der ganz klare geopolitische Interessen gegen Russland hat, ein objektiver Richter sein? Wie soll China ein objektiver Richter sein bei der amerikanischen Intervention in Afghanistan, wo China doch auch gelegen daran ist, Amerika zu schwächen? Und nur wenn es wirklich authentisch neutrale Staaten gibt, die auch so stark sind, dass sie eine Macht haben, ihren Willen umzusetzen, kann Völkerrecht funktionieren. Aber die wahrhaft neutralen Staaten wie die Schweiz, Belgien, Liechtenstein etc. pp. Sind halt völlig unwichtig und sind so schwach, dass sie es sich leisten können, kein Interesse zu haben, weil ihr Interesse eher unwichtig ist. Und das Völkerrecht sowie Engernes vertritt, braucht nach Karl Schmitt eine schwache und chaotische Mitte Europas. Und indem Deutschland in dieser chaotischen, schwachen Mitte Ordnung stiftend, also eine neue Macht entstanden ist, vor allem durch die Industrialisierung, sagt Karl Schmitt, konnte das Völkerrecht als Balance, Gleichgewicht, Kleinstaaterei in der Mitte Europas in der Form nicht mehr funktionieren. Ich zitiere ihn. Die zahlreichen deutschen und italienischen Staaten des 18. und 19. Jahrhunderts wurden, wie Clausewitz anschaulich sagt, als die kleinen und mittleren Gewichtssteine zur Ausbalancierung zwischen den Großmächten bald auf dieser, bald auf jener Seite in die Waagschale geworfen. Die deutschen Staaten waren also nichts anderes als kleine Gewichtssteine, die man dorthin und dahin angeschlossen hat und mit denen man dann Großmachtspolitik betrieben hat. Im Balkan ging es auch so zwischen den verschiedenen Imperien. Das Völkerrecht war also nach der Sicht Schmitts nichts anderes als die Verhinderung der Entstehung eines regionalen Hegemonen am Kontinent bei gleichzeitiger Umzingelung und Kolonialisierung der nicht technisierten antiken Völker durch die protestantisch-kapitalistische Zivilisationsmission. Also während man am Kontinent verhindert hat, dass ein Hegemon entsteht, hat man die noch nicht fortgeschrittenen Völker einfach radikal aufgesogen und kolonialisiert, dazu später mehr. Das Völkerrecht ist ein Staatenrecht, also Völkerrechtssubjekte sind nur Staaten und diese Staaten werden alle gleich behandelt, also zumindest nominell. Von Reichen ist nicht die Rede, sagt Schmitt. Und die rechtliche Gleichheit aller unabhängigen souveränen Staaten findet ohne Rangordnung statt, trotz sachlicher und qualitativer Verschiedenheit. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch, ja. Karl Schmitt nennt das auch eine Form des Liberalismus und Individualismus der Staaten, weil nicht jeder Staat ist gleich stark, nicht jeder Staat hat die gleichen Interessen. Ja, nicht jedes Volk hat überhaupt die Fähigkeit zum Staat, wie Schmitt schreibt. Der Staat erfordert nämlich ein Mindestmaß an bewusster Disziplin und gesteigerter Organisation. Nicht jedes Volk ist dem gewachsen. Und es gibt auch zum Staat in diesem organisatorischen Sinne unfähige Völker und die können gar nicht Völkerrechtssubjekt sein. Hier der Leviathan, die vielen einzelnen Menschen, die hier zu einem Staat zusammengeschweißt werden. Viele Völker und Ethnien sind nicht staatsfähig oder noch nicht staatsfähig. Und wenn die einen Staat haben, da gibt es immer jemand anderen, der ihnen dabei hilft und der diesen Staat eigentlich kontrolliert. Sie sind also keine Völkerrechtssubjekte, sondern sie sind eigentlich Marionetten anderer Staaten und anderer Imperien. Und Schmitt sieht hier also eine große Diskrepanz und ein großes Problem, auch eine große Heuchelei, indem man so tut, als wären alle Staaten weltweit, die es gibt, zum Teil auch wenn sie Failed States sind und ohne Entwicklungshilfe und äußerer Beratung gar nicht leben könnten, eigentlich gleichrangig und absolut gleichberechtigt, obwohl sie de facto gar nicht in der Lage sind, diese Rechte gleich um- und durchzusetzen. Schmitt schreibt, nicht alle Völker sind imstande, die Leistungsprobe zu bestehen, die in der Schaffung eines guten modernen Staatsapparats liegt und nur sehr wenige sind einem modernen Materialkrieg aus eigener organisatorischer, industrieller und technischer Leistungskraft gewachsen und weiter. Selbst neutrale Pufferstaaten, deren Sinn eine Grenz- und Zwischenzone ist und die ihre Existenz der Vereinbarung von Reichen verdanken, werden als souveräne Staaten auf einer Ebene mit demselben Reichen behandelt, vom Völkerrecht. Das Völkerrecht als Staatenrecht führte auch zum Imperialismus, denn nur der europäische Staatenraum wurde als vollgültige staatliche Ordnung mit Rechten anerkannt. Der nicht-europäische Raum war freier Raum europäischer Expansion. Ich zitiere Schmitt, herrenlos, unzivilisiert oder halbzivilisiert, Kolonisationsgebiet, Objekt der Besitzergreifung. Hier seht ihr einen Vertrag zwischen Spanien und Portugal, in dem mit dieser schwarzen Linie aufgeteilt wurde, was Portugal gehört und was Spanien gehört von der neuen Welt. Es gab auch diese sogenannten Amity Lines, die dann gezogen wurden. Da wurde dann beschlossen, dass es eine Zone gibt, in der man Krieg führt, in der Kolonie, ja, und aber in Europa führt man keinen Krieg. Und kriegerische Handlungen dann in der wilden Welt, irgendwo in Nordamerika, hatten keine Auswirkung auf die höfliche und zivilisierte Beziehung in Europa. Man konnte den Krieg dort hegen. Das führt aber auch dazu, das ist ganz entscheidend, das ist jetzt ganz wichtig auf den Ukraine-Krieg, ja, dass die Staaten, die in Europa ausgeschlossen waren vom Kolonialbesitz, weil sie keinen Meerzugang hatten, immer wie Friedensstörer wirken mussten, wenn sie auch versucht haben, mal ihren Raum zu vergrößern, während die anderen Staaten ja, das mit gigantischen Großreichen über den gesamten Globus gemacht haben. Preußen war die einzige Großmacht, schreibt Schmitt, die nur Staat war und wenn sie sich räumlich vergrößerte, dieses nur auf Kosten von Nachbarn tun konnte, die der europäischen Völkerrechtsgemeinschaft angehörten. Dadurch war es leicht, Preußen in den Ruf des Friedensstörers und brutalen Machtstaats zu bringen, obwohl sein Raum im Vergleich zu dem der anderen Reiche klein und bescheiden war. Und da gibt es diesen zynischen Ausspruch, ja, dass Rassismus und Genozid, ja, ist immer dann, wenn die Europäer das, was sie auf der ganzen Welt gemacht haben und immer noch machen, in Europa tun. Und deshalb auf einmal ist auch der Ukraine-Krieg und für uns vielleicht so katastrophal, weil auf einmal in Europa zwischen Staaten das passiert, was die Europäer im kolonialen Raum immer gemacht haben und jetzt mit Interventionen eigentlich die Amerikaner auf vielerlei Art und Weise auch noch machen. Also ich will jetzt nicht in einen duginistischen Tiermundisme, Anti-Imperialismus hineinkippen, aber das ist schon ganz entscheidend und auch in der Dämonisierung Deutschlands, Italiens, Preußens ganz wichtig, dass hier verspätende kontinental eingeschlossene Nationen als Friedens- und Unruhestörer dargestellt wurden, die aber ausgeschlossen wurden von diesem riesigen kolonialen Raumgriff der anderen europäischen Reiche, die übrigens auch das erkennt Schmidt sehr gut, ja, nicht in letzter Konsequenz, ja, existenziell bedroht wurden, auch durch Kriege in Europa, weil sie noch Kolonien hatten. Einen ausreichend freien Raum zur Verfügung, um ihren gegenseitigen Auseinandersetzungen in Europa die eigentliche letzte existenzielle Härte zu nehmen. Das also mit Schmidts Kritik am liberalen Völkerrecht ist zusammengefasst, dass es einzige Rechtssubjekte, also die Leute, die Träger von Rechten und Pflichten sein können, Staaten sind und diese Staaten, obwohl sie real vollkommen unterschiedliche Macht haben, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Fähigkeiten haben, alle gleich behandelt und gleich gereiht werden, was wir später sehen werden, primär den Vereinigten Staaten von Amerika dient. Denn die sind ein Staat, der so groß ist, so gigantisch groß ist, dass er autarkiefähig ist in einer Art und Weise, wie das alle anderen kleineren, die meisten kleineren Staaten nicht sind. Deshalb sieht Schmidt auch eine sogenannte Entthronung des Staatsbegriffs für notwendig. Allerdings ist er auch ein großer Freund des Staates und er will nicht hinter den Staatsbegriff zurückfallen. Er sieht, dass das universalistische Weltreich der linksliberalen Progressivisten den Staat abschaffen möchte zugunsten eines Weltreichs und die Souveränität aufheben. Das erkennen wir heute und das sind die meisten Rechten auch große Kämpfer für die Souveränität. Und wenn man schwach ist und nicht in der Lage ist, wirklich geopolitisch zu agieren, muss man schon zufrieden sein. Ich zitiere, wenn es gelingt, staatliche Unabhängigkeit zu verteidigen und Staatsqualität zu wahren. Aber dennoch sagt Schmidt, Ziel sei es, die Herrschaft des Staatsbegriffs vom Volksbegriff aus zu erschüttern. Also ein sehr typischer Schmidt'scher Satz. Ich zitiere, zwischen einer nur konservativen Beibehaltung des bisherigen zwischenstaatlichen Denkens und einem von den westlichen Demokratien her betriebenen unstaatlichen und unvölkischen, das war die Sprache damals, übergreifen in ein universalistisches Weltreich den Begriff einer konkreten Großraumordnung zu erhalten. Also die konkrete Großraumordnung steht eingezwängt von diesen beiden Polen, einerseits einem kleinstaatlichen, subjektivistisch-liberalen Minderheitenrecht und einem rein staatsorientierten Völkerrecht und dann einem Weltreich und einem Weltstaat und einem universalistischen Moral, die es quasi von innen zersetzen und aufsprengen und von oben dann hegemonisieren und aufsaugen wollen. Der neue Ordnungsbegriff eines Völkerrechts ist nach Karl Schmidt der Begriff des Reiches, der von einem Volk getragenen, volkhaften Großraumordnung, hier haben wir das Heilige Römische Reich Deutsche Nation eingeblendet. Diese Raumvorstellung soll planetarisch sein, aber ohne die Völker und die Staaten zu vernichten. Sprich, die Staaten können hier bestehen, die Völker erst recht, also Karl Schmidts Sprache ist ja eigentlich sehr ethnopluralistisch, steht damit im scharfen Kontrast, sage ich noch einmal, zur damaligen Zeit und zur realen Politik des Dritten Reichs und viele anderer nationaler Imperien und Chauvinismen, aber der Gedanke und die Idee und das Ansinnen von ihm, so wie er das Reichsbegriff versteht, ist, er ist planetarisch, also er wird gerecht dem Kampf um die Erdherrschaft, die Jünger schrieb, der Tatsache, dass wir heute in einer globalisierten Welt leben, mit Technik, die den Raum überwinden kann, Kommunikation, die den Raum überwinden kann, aber Karl Schmidt sagt, als Alternative zum planetarischen Weltreich, das Völker und Staaten vernichtet, gibt es auch eine Großraum- und Reichsordnung, die Völker und Staaten bewahren. Und paradoxerweise muss die auch den Staatsbegriff auf eine gewisse Art und Weise erschüttern. Und da, wo er von diesen globalen Ordnungen das Werkzeug angewandt wird, gegen sie ihn auch in Frage stellen und wie wir später sehen, wie Schmidt sagt, relativieren werden. Und diese Entthronung des Staatsbegriffs, ja, findet statt, indem der Staatsbegriff durch den Reichsbegriff relativiert wird und als nur ein Fall völkerrechtlich möglicher Raumvorstellungen anerkannt wird. Stattdessen gibt es, ich zitiere, dem Reich zugeordnete, über Volksboden und Staatsgebiet hinausgreifende Großräume kultureller, wirtschaftlich, industriell, organisatorischer Ausstrahlung. Also wir sehen auch, wie Schmidt den Großraum sich vorstellt. Es ist eine kulturelle, wirtschaftliche, industrielle, organisatorische Ausstrahlung, also ein wirtschaftlicher Leistungsraum, der über den Raum des Staates und dem Volksboden, wie Schmidt sagt, hinausstrahlt. Und derartige Einflusssphären gibt es natürlich hier, eine schöne Karikatur. Das sind immer die Amerikaner, die ihre Einflusssphären überall auf der Welt aufzeichnen und sich dann darüber aufregen, dass der russische Bär, hey, what are you doing there, ja, einen Einflusssphäre auch um sein Reich aufzeichnen möchte. Ich zitiere noch einmal Schmidt: Das Reich ist nicht einfach ein vergrößerter Staat, so wenig wie der Großraum ein vergrößerter Kleinraum ist. Das Reich ist auch nicht identisch mit dem Großraum, aber jedes Reich hat einen Großraum. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine Skizze, die ich da in das Buch reingemalt habe. Also es gibt Großräume. In diesen Großräumen können mehrere Reiche bestehen und diese Reiche wiederum umfassen mehrere Völker, indem sie von einem Volk in andere Völker ausstrahlen. Schmidt ist kein Freund multiethnischer Reiche, aber er billigt zumindest zu, dass es auch Imperien geben kann, die auch ein bisschen multiethnischer gestaltet sind. Und es gibt Beziehungen zwischen Großräumen, es gibt Beziehungen zwischen den Reichen in den Großräumen und es gibt auch Beziehungen zwischen Völkern von verschiedenen Großräumen. Aber hier, ganz entscheidend, gibt es eben das Interventionsverbot. Also es darf kein Reich aus einem anderen Großraum hier mit einem Volk einen Pakt schließen, um dann diesen Großraum aufzuspalten. Also darf, versuchen kann man es, aber in diesem Großraum müssen dann sich alle zusammenschließen und sagen, nein, hier halt, rote Linie, jeder, der das macht, ist ein Verräter an unserem Großraum und damit eine Gefahr für die gesamte Ordnung. Und das kann man durch ein Bewusstsein durchaus schaffen. Und das war mein Beispiel auch von den Griechen, aber auch den Europäern, die sich dann geeint haben im Kampf gegen den einfallenden Islam und den Griechen, die sich gegen die Perser geeint haben, obwohl sie ansonsten untereinander gestritten haben, auch wenn das jetzt nicht Großräume im klassischen Sinne sind. Wir haben hier auch noch jetzt ganz wichtige Grafiken, die ich euch zeigen möchte, und ich möchte jetzt hier die Brücke zum Ukraine-Krieg schließen. Vielleicht gehen wir nachher noch kurz ein auf den letzten Teil von Schmidts Buch, nämlich die Überwindung des leeren Raumbegriffs. Das ist ein kleines eine Landmarke, die den Burgfrieden anzeigt. Schmidt sagt, dass es nur manche Völker gibt, die in der Lage sind, die Disziplin aufzubauen, einen Staat zu gründen und zu schaffen. Und das hat sich heute noch einmal verschärft. Wir sehen hier, das sind die Länder, die in der Lage sind, Menschen ins All zu schicken. Also de facto nur bei den grünen Ländern der Fall. Alle Länder, die nicht grün sind, sind nicht in der Lage, die Ressourcen, das Wissen, das Know-how zu sammeln, um ein Weltallprogramm, also einen Überfluss von Ressourcen und Wissen aufzubauen. Wir sehen hier die Länder, die Flugzeugträger betreiben. Das sind die blauen Länder. Also auch nur diese großen Länder und Nationen und zum Teil bei Japan, bei den Europäern, die muss man mit den Amerikanern zusammenrechnen, findet sich eine Masse an Menschen, an Wissen, an Material, an Geld, dass man sich den Luxus von Flugzeugträgern leisten kann. Wir haben hier Länder, die in der Lage dazu sind, ein nukleares Waffenprogramm zu haben. Aber all das, Flugzeugträger, Atomwaffen, Weltraumfahrt und Satellitentechnik braucht man heute, um autarkiefähig zu sein, um abwehrfähig zu sein, um im schlimmsten Fall auch seine Interessen militärisch um- und durchsetzen zu können, Ressourcenwege sichern zu können, etc. pp. Wenn wir jetzt aber hier die Vereinigten Staaten von Amerika, und das ist ein verdammter Staat, das ist ein Staat mit Bundesstaaten, über Europa drüber legen, dann sehen wir auch die Diskrepanz. Wir sehen hier auf der Karte auch, wie groß Amerika als einzige Nation ist. Russland da oben, das ist kein Staat, das ist ein Imperium. Russland ist ein multiethnisches Imperium und Reich und es könnte gar kein Staat sein, weil es einfach hier viele Völker gibt. Der einzige Grund, warum das hier so ein Staat sein kann, ist, weil es dieses Gebilde aller indigenen Völker ausgerottet hat, hier in Australien auch. China ist die Lage ein bisschen anders, aber bereits hier in Indien haben wir eine Myriade an verschiedensten Völkern, die hier leben, was auch Indien eher zu einem Reich als zu einem Staat macht, meiner Meinung nach. Ja, aber da kann man drüber streiten. Und wenn du jetzt in Europa einen ähnlich großen Leistungsraum aufbauen möchtest, der konkurrieren kann mit diesem Leistungsraum, musst du in Europa logischerweise irgendwie über den Staat hinausgehen in einem Bündnis. Wenn also Amerika darauf beharrt, dass jeder Staat als solcher absolut gleichrangig ist mit jedem anderen Staat, dass es Reiche und Großräume nicht gibt, haben sie einen automatisch unfairen Vorteil, weil kein einzelner Staat dieselbe Masse und Macht aufbauen kann wie sie. Sie haben also, weil sie ein gigantisch großer, einheitlich konzentrierter, zentraler Staat sind, die eine einzige Marine hat, ein einziges Luftfahrtprogramm, ein einziges Weltallprogramm, einen gigantischen Vorteil gegenüber diesen kleinteiligen Räumen. Und wenn man sich noch anschaut, dass in Europa, auch jetzt durch den Ukraine-Krieg, sieht man, das hat sich überhaupt nicht geändert, das war nur durch den Wohlstand überdeckt, dass in Europa auch große nationale Konflikte bestehen. Und das kann man übertragen auf zum Beispiel auch den Balkan und verschiedenste Räume und Regionen in Südostasien erst recht, Korea, Nordkorea, Südkorea, Vietnam, China, Philippinen, Japan, die mögen sich alle nicht. Ja? Dann ist es ein leichtes für die Amerikaner in Erbe des englischen Imperiums, des englischen Seereiches, diese Völker permanent gegeneinander auszuspielen. Vor allem, wenn sie jedes Mal, wenn sich ein Großraum, ein regionaler Hegemon bildet, diesen regionalen Hegemon zerschlagen, unter Verweis auf das Völkerrecht, weil sie sagen, ja, der bricht das Volksgruppenrecht von dieser Ethnie oder von dieser Ethnie. Und jetzt gehen wir dann hin und wir werden jetzt Partner von den Albanern und zerschlagen die Serben und verhindern, dass eben eine serbische Hegemonie am Balkan entsteht. Ja, da werden wir Partner von den Ukrainern und containen, also binden die Russen ein. Da werden wir Partner von den Taiwanesen und binden die Chinesen ein, überall zu verhindern, dass das entstehen kann, was Karl Schmidt als Reich bezeichnet, ein Volk, eine Idee, die einen Großraum ausstrahlt. Und die Amerikaner machen das natürlich aus humanitären Gründen, zum Schutz dieser Völker und ihrer Identitäten. Aber sie machen es sehr selektiv, denn sie machen es immer nur bei bestimmten Völkern, bei bestimmten Identitäten, in bestimmten Situationen, wenn es ihnen gerade in ihren geopolitischen Kram passt. Und ihr seht hier nochmal grafisch verdeutlicht, was das Interventionsverbot für raumfremde Mächte bedeutet. Die Allianz mit dem Feind meines Feindes, ja, quasi die nachbarübergreifende Allianz, ist das Älteste, was es gibt. Hier konkret seit 1295 die Old Alliance, ja, die Allianz zwischen Schottland und Frankreich kennen wenig nicht. Ein uralter Vertrag, wonach, wenn England mit Schottland im Krieg ist oder England mit Frankreich im Krieg ist, Schottland und Frankreich gemeinsam England angreifen werden, um England in die Zange zu nehmen. Und die große Expansion, also der Aufstieg des englischen Imperiums, konnte erst beginnen, nachdem auch Schottland assimiliert war. Und das war der Grund, warum die Engländer so brutal, Braveheart lässt grüßen, die Schotten unterworfen haben, weil sie die regionale Hegemonie über ihre Insel gewinnen mussten, damit sie dann in den Raum ausgreifen und ausstreben konnten. Ganz besonders beliebt ist auch, dass England sich Partner auf dem Festland sucht. Als Frankreich besonders stark war, haben die Engländer den antinapoleonischen Widerstand unterstützt. Napoleon wollte deshalb in der Kontinentalsperre England aushungern, hat nicht geklappt. Die Engländer haben die Russen, die Deutschen auch unterstützt, weil sie damals die Schwächeren waren, Frankreich niedergeschlagen. Und danach haben die Engländer zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit Polen unterstützt und polnische Großmachtsträume finanziert und getragen. Und auch hier sieht man, ist eine derartige Allianz. Polen und Frankreich waren auch immer gute Freunde. Und Polen und Deutschland verstehen sich nicht gut, aber Deutschland und Russland, da gab es schon immer bessere Einigungen, vor allem wenn es darum ging, Polen aufzuteilen. Und auch in Österreich ist es zum Beispiel so, okay, mit Schweiz und Deutschland besteht eine Hassliebe, aber mit Tschechien nicht, läuft nicht so gut. Slowenien, die Kärnten und die Slowenen mögen sich auch nicht. Italien, Südtirol, ja, schwierig, ja. Also benachbarte Länder, wenn nicht gerade die Pyrenäen dazwischen sind, wie bei Frankreich und Spanien, haben immer ihre Probleme und meistens ist genau der Nachbar meines Nachbarn, der mit dem auch Probleme hat, mein Freund. Ja, das ist einfach eine uralte Sache und wir sehen, Polen hat mittlerweile von der Allianz mit England sich einen neuen Sugar Daddy gefunden, Amerika. Aber wir sehen sofort, und da wird es wirklich sichtbar, frappant sichtbar, die raumfremde Macht Amerika. Amerika hat hier seinen Großraum, die Amerikaner hätten den gern hier, macht ein Bündnis und setzt seine Atomraketen genau hier hinein, ja, in dieses Land. Und das ist etwas, was den gesamten Großraum hier und allen seinen Völkern, ein Reich haben wir im Moment nicht, schadet. Schadet und ihm extrem gefährdet. Russland dagegen ist kein Engel. Die Russen wollten genau dasselbe. Als sie, schauen wir uns das mal an, ja, mit Kuba ein Bündnis geschlossen haben. natürlich auch eine Allianz einer raumfremden Macht mit einer Macht, die in der amerikanischen Monroe-Sphäre ist. Und die Amerikaner sind durchgedreht vor Zorn und Wut und haben eine völkerrechtswidrige Blockade gemacht und so lange eskaliert, bis Russland alles wieder abgezogen hat. Weil das mag man einfach nicht, wenn eine raumfremde Macht im eigenen Raum herumpfuscht. Aber Russland ist keine raumfremde Macht für Europa. Natürlich ist Russland weiter weg als Polen, aber es ist trotzdem näher als die Vereinigten Staaten von Amerika und vereinigt durch die Kontinentalplatte haben wir auch ähnliche Interessen. Es lässt sich nicht leugnen und es muss eine Balance gefunden werden, eine Großraumordnung gefunden werden, in der alle Völker und Kulturen geachtet werden in ihrer Identität und ihre Identität entfalten können. Aber die Einmischung fremder Mächte in unseren Großraum, Bündnisse von einzelnen Völkern und Staaten mit fremden, raumfremden Mächten sind etwas, das in ganz Europa geächtet und unterbunden werden muss, weil sie automatisch ganz Europa schaden. Warum ist das so? Schauen wir uns nochmal die Skizze an. Die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika sind logischerweise ganz andere als die Interessen von Polen, Deutschland, Niederlande etc. Diese Länder haben auch unterschiedliche Interessen, gerade einen hohen Konkurrenzdruck. Es gibt aber auch gemeinsame Interessen, die sie gemeinsam haben. Zum Beispiel, dass die Ressourcenlinien vom Suezkanal etc. gesichert sind. Wenn ein Atomkraftwerk in der Nordukraine ja, in die Luft fliegt oder dort eine Atombombe gezündet wird, dann ist das etwas, das extrem gefährlich ist für die Ukraine, für Polen, für Weißrussland und für Russland. Also etwas, das in allen deren Interesse nicht liegt und das sie wirklich nur in der größten Bedrängnis machen würden und durchführen würden. Für Amerika hingegen ist es kein großes Problem. Ich sage nicht, dass die Amerikaner das wollen, aber für die Amerikaner ist Interessensabwägung eine Eskalation in Europa, einer Wirtschaftskrise in Europa, einer Kältewelle in Europa, eines Atomkriegs in Europa eine ganz andere als für Europäer. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie so weit weg sind. Und das ist genau die Sache, warum zum Beispiel in Ostdeutschland die Leute nicht sehr froh waren, wenn irgendwelche Wessis Gebäude aufgekauft haben, weil jemand, der ganz woanders lebt, dem ist auch ziemlich egal, wie die Gebäude aussehen und dass sie verfallen. Wenn ich ein Gebäude habe, das in meinem eigenen Dorf ist, dann will ich auch haben, dass es schön ist, weil ich selber dort leben muss. Ja, das ist der Kerngedanke der räumlichen Nähe, der sehr klar und sehr einfach zu verstehen ist. Und aus dem Grund kann man mit Ländern, die im selben Raum leben, Kompromisse finden, weil man einander nicht los wird und weil irgendwann auch die Vernunft siegen kann über Chauvinismus, Revanchismus und den nationalistischen Furor. Aber mit einer raumfremden Macht geht das nicht. Und wenn ein Land wie Deutschland ja fast schon zombieartig kontrolliert wird von einer raumfremden Macht wie von den Vereinigten Staaten Amerika, dann kann man mit Deutschland gar nicht mehr normal reden, weil dann wird die deutsche Politik genauso erratisch, wie wenn du mit jemandem zusammenlebst, der hypnotisiert ist und jederzeit könnte durch irgendeinen Befehl die Hypnose kicken und aktiviert werden und er greift dich an mit einem Messer. Ja, ansonsten ist er ein guter Freund von dir und ist ein ganz rationaler Akteur. Das heißt, wenn du nett zu ihm bist, ist er nett zu dir. Er ist manchmal ein bisschen ein Arschloch, aber ansonsten ist er eigentlich recht nett und leiwand und du kommst gut mit ihm aus und er findet ein Auskommen und lebt in einer WG. Aber wenn ihr wisst, der ist fremdgesteuert und ferngesteuert, kann jederzeit auf einmal das Messer nehmen, auf euch losrennen, ja, oder vielleicht eine Gabel, während ihr eine Pistole habt. Und obwohl ihr ihn abschießt, ja, sticht euch trotzdem mit der Gabel ins Auge, wie so ein Zombie, der ohne Rücksicht auf Verluste einfach auf euch losrennt. Dann könnt ihr mit diesem Menschen nicht mehr normal zusammenleben. Genau das haben wir aber, genau die Lage hat aber Russland zum Beispiel mit Deutschland. Auf einmal, zuerst macht Deutschland völlig normal und logisch eine Nord Stream Pipeline, die für Deutschland gut ist, für Russland gut ist. Für Polen weniger gut, die Polen wollten das nicht wirklich, aber die Baltic Pipe der Polen ist auch für Deutschland nicht gut. Das ist ein ganz normales Konkurrenzspiel der Kräfte, das es auch in einem Großraum gibt, klarerweise. Wie geht's weiter? Plötzlich machen die Deutschen Selbstmordsanktionen und sagen, Nord Stream wird stillgelegt, obwohl sie vorher irrsinnig viel Geld reingesteckt haben. Da haut man irgendwann den Hut drauf und sagt, okay, mit dieser Zombie-Nation, die manchmal Dinge macht, die spieltheoretisch vernünftig sind im Rahmen ihres eigenen Interesses, dann wieder komplett gegen das Interesse im Namen einer fremden Großmacht handelt und zwar sogar selbstmörderisch, kamikazeartig im Namen und im Interesse der fremden Nation handelt, mit einem derartigen Partner kann man nicht agieren. Aus dem Grund ist die einzige Möglichkeit für eine langfristige europäische Friedensordnung ein Interventionsverbot raumfremder Mächte und natürlich nicht Wort für Wort. Wir müssen auch daraus lernen, wie Karl Schmitt sich grauenhaft geirrt hat über die konkreten politischen Bestrebungen seiner Zeit. Aber dennoch aus dem theoretischen Prinzip von Karl Schmitt lernenden Großraums- und Reichsgedanken, nämlich eben in genau dieser hehren Idee, wie Schmitt sie vertreten hat, nämlich dahingehend, dass er diesen Raum schützt vor fremden Mächten, also eine Einflusssphäre aufrechterhält und dort die Identität und die Freiheit der Völker wahrt. Und wenn man glaubt, dass Amerika das als Schutzmacht für Europa tut, dann hat man sich getäuscht und man sollte sich stärker mit Karl Schmitts Kritik genau des liberalen Völkerrechts beschäftigen. Was ich jetzt überspringen werde, wenn ihr das lesen wollt, ich habe es hier zusammengefasst mit zahlreichen Zitaten, das ist Karl Schmitts Kritik am metaphysischen leeren Raumbegriff, am profanen Raumbegriff, erhält hier die Ortung und Ordnung, insbesondere des deutschen Mittelalters mit den verschiedenen Orten, die bestimmten Gemeinschaften zugeordnet wurden, dem Hausfrieden, Marktfrieden und Burgfrieden entgegen. Das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt, und auf MS Live plus Clubmitgliedzeit. Ich werde jetzt diese Lektion auch mit dem Verweis zur Ukraine und zum Ukraine-Konflikt beenden. Ich glaube, es ist klar aus dem Gesagten, das hervorgeht, nämlich dass auch wenn man noch so sehr in einer Notlage ist und auch wenn es vielleicht noch so verständlich ist aus der Notlage, dass es nicht geht, sich als Staat mit einer raumfremden Macht zu verbinden und dass vor allem das Völkerrecht, das bloße Staatenrecht, dass jederzeit einzelne Staaten in ihrer Souveränität aktivieren kann und das immer gezielt dort wie so eine Bombe und eine Landmine tut, wo ein anderes Reich und ein Großraum entstehen könnte, dass das auch ein gigantisches Problem für eine echte globale gerechte Ordnung ist und dass die Amerikaner an einer universalistischen, globalistischen, großen Gay-Disco arbeiten, einer Globo-Homo-Ordnung, ja, in der es eben keine andere Machträume gibt. Und die einzige Möglichkeit, eine sinnvoll und gerecht geordnete Welt aufzubauen, ist, wenn es verschiedene Macht- und Einflusssphären gibt, in denen auch über Staaten hinausgehend Großräume bestehen und gegenseitig anerkannt ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte existiert. Das lernen wir von Karl Schmitt. Ich empfehle euch stark, euch mit Karl Schmitt zu beschäftigen. Dann erübrigen sich nämlich viele Fragen in der Beurteilung von geopolitischen Konflikten, die nicht lösbar sind, die im Bereich der Propaganda von beiden Seiten völlig unterschiedlich behandelt werden. Und ich empfehle euch auch noch im Anschluss, meine Audioanalysen zur Geopolitik und insbesondere zu Karl Schmitt anzuhören. Jetzt ist die heutige Lektion der Crashkurs-Lesekreis beendet. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich möchte noch kurz hinweisen auf ein Digitalseminar vor exklusivem Publikum, das gehalten wird am Mittwochabend. Da werde ich meine Erkenntnisse über die ethnische Wahl zusammenfassen, wissenschaftlich, systematisch. Wichtiges Thema, das ist exklusiv für die Unterstützer auf MS Live Plus. Wenn man das nicht werden möchte, kann man auch für einen kleinen Preis ein digitales Ticket dafür erwerben. Das normalerweise ist von mir alles öffentlich zugänglich, aber ich werde jetzt einmal im Monat so ein Digitalseminar vorbereiten, wo ich mich auch wirklich intensiv darauf vorbereite, das wissenschaftlich ausarbeite und dann eben für diese Arbeitsleistung auch exklusiv für Unterstützer zur Verfügung stelle. Und ebenfalls für Leute auf MS Live Plus gibt es jetzt noch eine Frage- und Antwortrunde auf unseren internen Telegram-Kanal. Ich danke also allen Leuten, die mich meiner theoretischen Tätigkeit und meiner aktivistischen Tätigkeit unterstützen und auch ein Video wie dieses hier möglich machen. Also, wenn ihr wollt, sehen wir uns auf MS Live Plus. Ansonsten sehen wir uns morgen Abend mit Langberg zu weniger theoretischen Themen, nämlich zum Tagespolitischen und zu dem, was sich in der letzten Woche getan hat. Bis zum nächsten Mal und bildet euch weiter, um durch den Dschungel und den Nebel des Krieges die klaren geopolitischen Linien zu sehen.